mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Mensch und Gesellschaft bei Karl Marx von Franz Borkenau und Karl Marx und die Gegenwart von Siegfried Landshut. Die SPD und die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben gestern der Linkspartei angeboten, Sondierungsgespräche über eine mögliche Koalition aufzunehmen. Das erste Treffen soll bereits übermorgen stattfinden. Innerhalb der Sozialdemokratie gibt es, auch in Nordrhein-Westfalen, Vorbehalte gegen diesen Plan. Sind die Linken regierungsfähig oder nicht? Darüber streiten sich die Politiker wie auch die Bevölkerung in Westdeutschland. Ein Grund dafür liegt in der Vergangenheit der vor 3 Jahren neu gegründeten Partei. Hervorgegangen ist sie aus der früheren PDS und der noch früheren SED der Deutschen Demokratischen Republik. Der Hörsaal befasst sich in dieser Woche mit dem Ursprung der Linken, der im Marxismus-Leninismus begründet liegt. Gestern war bei uns Franz Borkenau zu hören, ein Historiker, der von 1900 bis 1957 lebte und sich intensiv mit Karl Marx auseinandergesetzt hat. Borkenau studierte ab 1920 in Leipzig und schloss sich der sozialistischen Studentenbewegung an. 1921 trat er der KPD bei. Ab 1924 war er für die Studienabteilung der Kommunistischen Internationale tätig. Ab 1928 wandte er sich von der stalinistischen Politik ab und musste kurz darauf die KPD verlassen. 1933 flüchtete Borkenau aus Hitlerdeutschland, da er als Halbjude von der Verfolgung bedroht war. Er lebte in Wien, Paris, Panama und Zürich. Er untersuchte den Spanischen Bürgerkrieg und prangerte in diesem Zusammenhang den kommunistischen Terror an. Ab 1947 forschte und lehrte er als Professor für Geschichte an der Universität Marburg. Hier nun seine Rede aus dem Jahr 1950 über Mensch und Gesellschaft bei Karl Marx.
In diesem Vortrag will ich mich nicht mit der Gesamtheit der Marx'schen Lehren beschäftigen, sondern mit einem allerdings sehr wesentlichen Ausschnitt aus dem Marx'schen System, mit demjenigen Ausschnitt, der im Titel dieses Vortrags genannt ist, mit dem Verhältnis zwischen dem Menschen als einer einmaligen Wirklichkeit und der Gesellschaft als einer Summe allgemeiner, dem Willen des Einzelmenschen nicht unterworfener Kräfte, die den Menschen beeinflussen, bedrängen und ihrem Zwang unterwerfen. Dabei sei von vornherein ein Missverständnis ausgeschaltet. Wenn man heute das Wort Marxismus ausspricht, dann denkt man an erster Stelle an den russischen Kommunismus, der ja behauptet, die Verwirklichung der Marx'schen Lehre zu sein. Dort drüben in Russland ist das Verhältnis zwischen Mensch und Gesellschaft nicht schwer zu bestimmen. Die Gesellschaft fällt dort beinahe völlig mit dem Staat zusammen, und dieser totalitäre Staat ist ein Ungeheuer, der das Individuum verschlingt, der keinerlei Bereich der Selbstständigkeit, der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit duldet, der jede Gesinnung, jede Tätigkeit bis ins Einzelnste vorschreibt, mit einem Wort, der angeblich marxistische, kommunistische Staat ist ein riesenhafter Sklavenhalter. Aber es wäre weit gefehlt zu meinen, dass diese sklavische Unterwerfung des Individuums unter den Staat dasjenige Verhältnis zwischen Mensch und Gesellschaft wäre, das Marx gewünscht oder dessen Kommen er als unvermeidlich vorausgesagt hätte. Die Berufung der russischen Despotie auf Karl Marx ist hier unberechtigt, um nicht zu sagen, eine Geschichtsfälschung. Hätte Stalin recht, sich auf Karl Marx zu berufen, dann müssten sich alle jene, die an die unveräußerlichen Werte des Menschendaseins glauben, mit Abscheu von Marx' Lehre abwenden. Aber es handelt sich hier eben nur um eine Verzerrung. Die wirkliche marxistische Lehre ist zwar ein sehr einseitiges System, das überdies heute mehr als 100 Jahre alt und daher in vieler Hinsicht stark veraltet ist, aber sie enthält dennoch sehr wertvolles Gedankengut und ist darum der ernstesten Aufmerksamkeit wert. Der junge Karl Marx hatte seine Studien an der Berliner Universität zu einer Zeit absolviert, als über dieser Alma Mater noch der Geist Hegels, der Geist der deutschen idealistischen Philosophie, in ihrer letzten, ausgebildetsten Form schwebte. Und der ganze Marxismus ist denn auch zunächst und zuvörderst eine Auseinandersetzung mit dieser Philosophie und vor allem mit Hegel. Der Kern der Hegelschen Lehre war bekanntlich, dass die gesamte Geschichte nichts anderes ist als die Hinaufentwicklung des Geistes zu seiner Selbstvollendung im Absoluten in Gott. Der absolute Geist ist bei Hegel ein und dasselbe wie das absolut Wahre, Gute und Schöne, wobei sich übrigens Hegel durchaus auf einer Linie mit dem antiken und mittelalterlichen philosophischen Denken befindet. Man kann sich sehr einfach einen Zugang zum Verständnis der angeblich so schwierigen Hegelschen Philosophie verschaffen, wenn man sich vor Augen hält, dass in ihrem Mittelpunkt der jahrtausendealte Begriff Gottes als des absolut Vollkommenen steht. Die besondere Eigenart, der besondere Beitrag, den Hegel zu diesem christlichen Gottesbegriff geliefert hat, besteht darin, dass er ihn mit dem modernen Gedanken des geschichtlichen Fortschritts verknüpfte. Gott ist zwar das ewig bestehende Vollkommene, aber zugleich verwirklicht er sich in der Geschichte, die in ihrem Verlauf das Höchste, Wahre, Gute und Schöne hervorbringt. Nun, diesen Glauben zwar nicht an einen persönlichen Gott, aber an die höchsten Werte und an ihre Verwirklichung durch die geschichtliche Entwicklung hat Marx vollständig, man kann sogar sagen allzu unbesehen, allzu unkritisch übernommen. Er hat nie im Mindesten daran gezweifelt, dass die Geschichte Schritt für Schritt den Fortschritt verwirklicht. Er spricht von 4 Etappen der geschichtlichen Entwicklung: der orientalischen, der antiken, der mittelalterlichen, der bürgerlichen und einer 5. Etappe, der sozialistischen, deren Kommen er voraussagt. Jede dieser Etappen, die er übrigens mit Ausnahme der 5. und letzten einfach von Hegel übernommen hat, stellt für Marx eine jeweils höhere Stufe der Menschheitsentwicklung, eine größere Annäherung an das absolut Gute dar. Er hat nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass die 5., die sozialistische Etappe, alle Widersprüche der menschlichen Entwicklung auflösen, dass sie ein Reich der absoluten Gerechtigkeit, der vollsten Entfaltung aller menschlichen Möglichkeiten bringen werde. In der Hegelschen Vorstellung vom Fortschritt spielt nun der Begriff der Freiheit eine außerordentlich große, ja entscheidende Rolle. Für Hegel sind die Etappen des Fortschritts zugleich Stufen immer wachsender Freiheit, immer wachsender Selbstverwirklichung des Menschen. Im alten Orient, sagt Hegel, war nur einer frei, der Despot, und alle anderen waren Sklaven. In der Antike gab es zwar viele Sklaven, aber auch viele Freie, nämlich die freien Stadtbürger. Im Mittelalter gab es keine Sklaven mehr, niemand war ganz unfrei, aber es waren nicht alle gleich frei. Vielmehr gab es eine vielfältige Abstufung von Über- und Unterordnungen. Die moderne bürgerliche Welt hat die Gleichheit vor dem Recht und damit die allgemeine Freiheit gebracht. Marx übernimmt dieses Schema, aber gleichzeitig setzt hier auch seine Kritik an Hegel ein. Für Hegel war die Rechtsgleichheit der Bürger im modernen Staat die Verwirklichung der Idee der Freiheit, seine eigene Zeit die Vollendung der Menschheitsgeschichte und seine eigene Philosophie daher auch, für uns ein wenig komisch, die endgültige Krönung aller Philosophien. Marx sah seine Zeit nicht in so rosigem Lichte. Unter dem Einfluss der französischen sozialistischen Bewegung, die damals alle Geister in Europa erregte, kam Marx zu dem Schluss, dass die bürgerliche Rechtsgleichheit noch keineswegs die Verwirklichung der ganzen Freiheit sei. Es handle sich bei der bürgerlichen Rechtsgleichheit eigentlich nur um eine formale Gleichheit und daher auch nur um eine formale Freiheit. Der französische Schriftsteller Anatole France hat das später einmal witzig so ausgedrückt: Der Reichste und der Ärmste hätten das gleiche Recht, unter Brücken zu schlafen. Aber dieses Recht bedeutet etwas anderes für den Milliardär und für den Obdachlosen. Mit einem Wort, die wirkliche wirtschaftliche Abhängigkeit des Armen vom Reichen, des Lohnempfängers von seinem sogenannten Brotgeber, sei in der Wirklichkeit unendlich viel bestimmender als ihrer beider Gleichheit vor dem Gesetz. Um die wirkliche Freiheit aller Menschen zu ermöglichen, müsse jene indirekte, unter der rechtlichen Freiheit und Gleichheit verborgene Sklaverei verschwinden, die aus dem Privateigentum an den Produktionsmitteln, anders ausgedrückt, aus dem Privatkapitalismus entspringt. Marx wurde Sozialist, weil er überzeugt war, dass nur die Brechung der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital die volle Freiheit, die volle Entfaltungsmöglichkeit aller Menschen ermöglichen könne. Um diese Entfaltungsmöglichkeit geht es ihm, und darum ist seine Lehre in ihrem Ansatzpunkt durch und durch humanistisch, wenn man nämlich unter Humanität eben dieses Streben nach der höchsten Entfaltungsmöglichkeit des Menschentums in seiner Einzigartigkeit versteht. Um das Gesagte noch einmal zusammenzufassen: Marx teilte Hegels Glauben an den Fortschritt, an die Selbstverwirklichung des Guten und an die zentrale Bedeutung der Freiheit in der Entwicklung der Menschheit. Aber er betrachtete Hegels Behandlung dieser Hauptfragen als allzu abstrakt. Die Rechtsgleichheit, deren Bedeutung Marx nicht verkannte, war doch zunächst eine leere Form. Und nur ein Umsturz des Wirtschaftssystems, nur der Sturz des Kapitalismus und seine Ersetzung durch ein sozialistisches Wirtschaftssystem konnte die Freiheit praktisch, konkret verwirklichen. Und als der junge Marx nun das Hegelsche System im Lichte dieser neu gewonnenen Überzeugung rückblickend betrachtete, da sah er, dass es in Hegels Lehre für eine solche Umwälzung keinerlei Handhabe gab. Nicht nur darum, weil Hegel die bürgerliche Rechtsgleichheit für die Krönung des gesamten geschichtlichen Prozesses hielt, sondern auch darum, weil er, so schien es Marx, diesen geschichtlichen Prozess gar nicht wirklich erfasste. Für Hegel war die Geschichte, wie eingangs gesagt, ein geistiger Prozess, eine Entwicklung der Vernunft, das heißt der Erkenntnis, eine Selbstverwirklichung des Geistes. Aber keine wie immer geartete geistige Entwicklung würde, so erkannte Marx, von sich aus die wirtschaftliche Abhängigkeit der Mehrheit der Lohnempfänger von der Minderheit der Kapitalisten beseitigen. Die geistige Entwicklung war selbst noch keineswegs Entwicklung, Veränderung, Umwälzung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Hegel hatte das Denken mit der Wirklichkeit in eins gesetzt. Das war ja gerade der Kern seiner Philosophie. Das war der Standpunkt, den Marx jetzt bekämpfte, und dieser Kampf wurde zum Angelpunkt seines eigenen Systems. 1846, in der ersten in sich geschlossenen, wenn auch bloß schlagwortartigen Formulierung des neuen Systems, in den sogenannten Thesen über Feuerbach, erklären Karl Marx und Friedrich Engels: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es gilt, sie zu verändern. Mit anderen Worten, die Philosophie überhaupt, vor allem aber die Hegelsche Philosophie, hat sich in den luftigen Gefilden der reinen Abstraktion bewegt, aber die Wirklichkeit des Menschenlebens verändert sich nur vermittels der politischen und wirtschaftlichen Aktion. Das heißt noch lange nicht, dass dabei die Idee keine Rolle spielte. Vielmehr, so sagt Marx, wird die Idee zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Und so wendet sich denn Marx von der Philosophie zur Gesellschaftswissenschaft, zur Wirtschaftslehre und zur revolutionären Aktion. Damit folgte er nur dem Zuge der Zeit, die damals gerade dabei war, mit der Philosophie zu brechen und sich praktischen Aufgaben zuzuwenden. Hegel beiseite legend, wandte sich Marx einer intensiven Beschäftigung mit den englischen Ökonomen zu. Und hier fand er den reichlichen Stoff, um seine Kritik an Hegel zu unterbauen. Die klassische Schule der englischen Ökonomie hatte damals gerade ihre Krönung in dem Werk von David Ricardo gefunden, und im Mittelpunkt von Ricardos Lehre stand der unausweichbare Gegensatz von Kapital und Arbeit. Ricardo hatte die an sich recht selbstverständliche Tatsache herausgearbeitet, dass Kapital und Arbeit sich in ein Gesamtprodukt teilen müssen und dass jede Steigerung des Profits zunächst eine Verminderung des Lohnanteils bedeutet und umgekehrt. Es war die klarste Formulierung des Klassengegensatzes, und Marx hat sie mit nur geringfügigen Veränderungen übernommen. Darüber hinaus aber lehrte Ricardo, dass der Preis der Arbeit, das heißt der Arbeitslohn, wie der Preis jeder unbeschränkt vorhandenen Ware durch ihre Produktionskosten bestimmt sei, das heißt, der Arbeiter verdiene auf die Dauer nicht mehr, als was er zur Erhaltung seiner selbst und seiner Familie unbedingt brauche. Mit anderen Worten, der ganze, schon damals so eindrucksvolle technische Fortschritt, das ganze schnelle Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums komme der Klasse der Lohnarbeiter überhaupt nicht zugute. Ricardo, der von Beruf Bankier war, hatte an sozialen Fragen keinerlei Interesse. Ihn interessierte nur der Wirtschaftsablauf als solcher. Aber natürlich gab seine Theorie allen Revolutionären die stärkste geistige Waffe in die Hand. Man brauchte Ricardos Lehren nur noch das Salz moralischer Entrüstung hinzuzufügen und man hatte den Aufruf zum Umsturz fertig. Aber Marx machte es sich nicht so einfach und darin liegt nun seine Größe. Er gab sich mit der bloßen moralischen Entrüstung nicht zufrieden. Er wollte der wirtschaftlichen Wirklichkeit nicht einfach ein moralisches Prinzip entgegenstellen, sondern suchte innerhalb dieser Wirklichkeit nach den Antrieben, um sie zu verändern. Es ist der entscheidende Punkt für das Verständnis von Marx' Lehre und für das Verständnis der späteren Weiterentwicklung des Marxismus. Dabei greift nun Marx wiederum auf seinen humanistischen Ausgangspunkt zurück, aber diesmal auf der Grundlage nicht der Philosophie, sondern der Gesellschaftswissenschaften. Warum spielt der Mensch und vor allem der ausgebeutete Mensch, der Proletarier im Kapitalismus eine menschenunwürdige, eine entmenschte Rolle? Weil er, so sagt Marx, innerhalb der Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft nicht als Mensch, sondern als Warenverkäufer auftritt. Und zwar ist die Ware, die er verkauft, seine eigene Arbeitskraft, die von seinem ganzen Dasein unzertrennlich ist. Zum Unterschied von der antiken Sklaverei ist der Mensch im modernen Kapitalismus nicht einfach ein Gegenstand wie ein Stück Vieh, nicht einfach Eigentum eines anderen. Hingegen ist er jetzt Sklave der Marktgesetze. Und diese Marktgesetze halten ihn, so behauptet Marx, im Elend fest, denn die Kapitalisten verfügen jederzeit über eine Reservearmee von Arbeitslosen, mit denen sie die Löhne auf das niedrigste Niveau herabdrücken können. Der Mensch, der von frühester Kindheit an bis in die physiologische Grenze der Arbeitsfähigkeit 14 oder 16 Stunden lang arbeiten muss, ist nichts als ein Zubehör der Maschine, sein lebendiges Ich ist ein Ding, das auf dem Markt herumgestoßen wird, sein ganzes Dasein ist zu einem bloßen Ding, zu einem bloßen und zwar sehr kläglichen Geldwert, verdinglicht. Diese Verdinglichung ist es, gegen die sich der Arbeiter erhebt, wenn er höheren Lohn und geringer Arbeitszeit verlangt. Aber dieses Verlangen kann, so behauptet Marx, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung niemals befriedigt werden, weil es mit den wirtschaftlichen Gesetzen in Widerspruch steht, die diese Gesellschaft bestimmen. Lassen Sie mich nun gleich, um Missverständnisse auszuschließen, bemerken, dass dieser ganze Gedankengang durch die Wirklichkeit der letzten 100 Jahre radikal widerlegt worden ist. Die Wirklichkeit hat sich genau entgegengesetzt entwickelt. Der Arbeiter ist nicht ein elendes Zubehör der Maschine geblieben. Gerade wo der Kapitalismus am stärksten entwickelt ist, in Amerika, gerade dort ist das Lebensniveau des Arbeiters am höchsten gestiegen, gerade dort ist die Arbeitszeit am meisten verkürzt, gerade dort ist der wirtschaftliche, soziale und geistige Aufstieg des Arbeiters am leichtesten. Umgekehrt haben sich alle Gräuel, die Marx beseitigen wollte, im kommunistischen Staat erneut restlos verwirklicht. Dort sind Millionen in den Arbeitslagern zu einfachen Staatssklaven herabgedrückt und auch die sogenannten freien Arbeiter leben dort unter den elendesten Bedingungen als bloßes Zubehör des Produktionsprozesses unter totaler Missachtung ihrer leiblichen und geistigen Bedürfnisse und ihres Menschentums. Wenn man über den Marxismus spricht, sollte man auch nicht einen Augenblick lang vergessen, dass man es mit einer durch die Wirklichkeit widerlegten Konstruktion zu tun hat. Aber diese Konstruktion müssen wir doch noch etwas näher betrachten. Der Inhalt des proletarischen Klassenkampfes ist nach Marx der Kampf um die Selbstbehauptung des Arbeiters als eines Menschen mit seiner Menschenwürde. Aber innerhalb des Kapitalismus ist dieser Kampf aussichtslos. Wie hilft sich Marx aus diesem Dilemma? Nun, indem er noch einmal auf Hegel zurückgreift, und zwar diesmal auf einen anderen Zug der hegelschen Philosophie, die sogenannte Dialektik. Hegel ging von der tiefdringenden, hochbedeutsamen Vorstellung aus, dass alles Seiende, nur der absolute Gott ausgenommen, sich auf Widersprüche aufbaut. Alles Menschliche ist einseitig, alles Menschliche drängt in eine Richtung, während es die entgegengesetzte vernachlässigt. So zerfällt nach Hegel die Weltgeschichte in Epochen, deren jede ihr eigenes Grundprinzip bis in die letzte Konsequenz herausarbeitet, bis zu jenem Punkt, wo dieses einseitige Grundprinzip mit der übrigen Wirklichkeit in Konflikt gerät. Dann erfolgt ein scharfer Umbruch, ein Umschlag ins Gegenteil. Aber dieses Gegenteil ist seinerseits einseitig und bricht an seiner Einseitigkeit zusammen, und an seine Stelle tritt wieder ein neues Prinzip, das die beiden einander entgegengesetzten Grundprinzipien verknüpft, eine sogenannte Synthese. Die Geschichte vollzieht sich, der Fortschritt verwirklicht sich nach Hegel in einer niemals abreißenden Kette von Widersprüchen. Dieses dialektische Schema wendet Marx auf die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung seiner Zeit an. Das Grundprinzip des Kapitalismus ist nach Marx der völlig freie Markt. Dessen Gesetze wirken sich aus, und zwar bis an die äußerste mögliche Grenze. Sie wirken, so behauptet Marx, freilich ganz zu Unrecht, wie die weitere Entwicklung gezeigt hat. Sie wirken also, bis alle Mittelschichten zerschmettert sind, bis auf der Erde nur eine ganz kleine Gruppe von Großkapitalisten und eine ungeheure Mehrheit immer mehr verelendender Proletarier übrig bleibt. Dann geht es nicht mehr weiter. Die zusammengeballte Rebellion der geschändeten Menschheit vernichtet die Gesetze des Marktes, hebt das Privateigentum und an den Produktionsmitteln auf, verwirklicht anstelle der unbeherrschbaren Marktgesetze die bewusste, geplante, dem Besten aller Menschen dienende Leitung der Wirtschaft durch die menschliche Gemeinschaft selbst. Damit ist dann allen Menschen ihr Menschsein, ihre Menschenwürde zurückgegeben. Der Mensch ist nicht mehr Sklave, sondern Herr der Maschine. Er beherrscht durch sie die Natur, und so wird denn zum ersten Mal in der ganzen Geschichte wirkliche Freiheit, wirkliche Selbstbestimmung möglich. Es erfolgt, wie Engels das ausgedrückt hat, der Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit, und die Vorgeschichte der Menschheit ist zu Ende. Sie sehen, wie tief die humanistischen Antriebe sind, die Marx' Deutung unserer Epoche bestimmen. Sie sehen, wie sehr die Selbstverwirklichung des Menschen im Mittelpunkt seiner Gedanken steht. Sie sehen, wie sehr es ihm auf Freiheit ankommt. Sind ihm doch die Gesetze der Wirtschaft selbst nur geschichtlich bedingte Fesseln, deren der Mensch sich, so lehrt er, in naher Zukunft entledigen kann und wird, um der Natur seinen freien Willen aufzuzwingen. Es ist keine Rede davon, dass Marx etwa ein mechanistisches Weltbild gehabt, dass er an die Unterwerfung des Menschen unter eine starre, gesellschaftliche Kausalität geglaubt hätte. Vielmehr will er gerade diese starre Zwangsläufigkeit der Wirtschaftsprozesse, die er dem Kapitalismus vorwirft, durchbrechen und beseitigen. Da muss man sich nun aber doch fragen, wenn das so ist, wo liegt eigentlich der Haken dieses Systems? Denn dass es einen Haken hat, ergibt sich ja klar daraus, dass Marx' Voraussagen sich als gründlich falsch erwiesen haben. Nun, eine Seite von Marx' Fehlern ist nicht schwer aufzudecken. Seine wirtschaftlichen Prognosen stimmen eben einfach nicht. Es ist eben einfach nicht wahr, dass die Lage des Arbeiters im Kapitalismus ganz und gar durch unausweichliche Marktgesetze bestimmt ist. Solche gänzlich unausweichlichen Marktgesetze gibt es einfach nicht. In allen Preisen und vor allem im Lohn, im Preis der Arbeit, steckt ein ganz großes Stück freier menschlicher Entscheidung. Gerade in den höchst entwickelten kapitalistischen Ländern haben sich die Arbeiter ihren Anteil am Volksreichtum erkämpft. Und die Behauptung, dass zwischen dem Großkapital und dem Proletariat alle Mittelschichten zermalmt werden, ist auch ganz falsch. Marx dachte damals vor allem an das Handwerk, das ja tatsächlich von der Industrie beiseite gedrückt wurde. Aber die Millionenmasse der Bauern ist nicht vernichtet worden. Und neben dem ländlichen ist ein immer stärkerer städtischer Mittelstand aus Angestellten, aus Ingenieuren und Beamten entstanden. Die Tendenz zu diesen Entwicklungen war auch schon zu Marx' Lebzeiten deutlich genug, vor allem in England, wo er lebte und 1883 starb. Er verschloss nur die Augen davor, es passte nicht in sein Konzept. Warum? Nun, weil sich sein Humanismus bis ins Extrem steigert und in sein Gegenteil überschlägt. Er erwartet etwas Menschenunmögliches. Ein Reich absoluter Selbstbestimmung des Menschen, ein Reich völliger Freiheit, wo es keinen Staat, keine Herrschaft des Menschen über den Menschen mehr geben wird, Ein Reich ohne jede Ausbeutung, also ein Reich absoluter Gerechtigkeit. Mit einem Wort, der vorhin zitierte Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit bedeutet für Marx die Verwirklichung alles dessen auf Erden, was der Christ vom Paradies, vom Jenseits erwartet. Seine Vorstellung vom kommenden Sozialismus ist einfach die Idee des christlichen Paradieses aufs Diesseits übertragen. Und der entscheidende Einwand gegen den Marxismus liegt daher auf metaphysischem und religiösem Gebiet. Marx irrte grundsätzlich, indem er zwar die ewige Gebundenheit des Menschen an das absolut Wahre, Gute und Schöne bis zur letzten Konsequenz vertrat, aber das durch Jahrtausende herausgearbeitete Wissen um die menschliche Schwäche, christlich ausgedrückt um die menschliche Sündhaftigkeit, beiseite schob und missachtete. Er glaubt, obwohl er es nie ausdrücklich gesagt hat, an Vollkommenheit auf dieser Erde. Nun, solch ein Glauben mag oft nur eine bloße, ziemlich harmlose Träumerei sein. Aber nicht im Falle von Marx, der diese Idee zum Hebel einer revolutionären Massenbewegung machte, der von der Idee zur Aktion kommen wollte. Immer und überall in der gesamten Menschheitsgeschichte ist der Versuch, eine vollkommene Gesellschaft mit revolutionären Mitteln zu erzwingen, zu scheußlicher Tyrannei und furchtbarem Gemetzel entartet. Und das war auch das Schicksal des Marxismus. Natürlich war Lenin kein echter Schüler von Marx. Marx glaubte daran, dass der Kapitalismus seinen angeblichen inneren Gesetzen folgend von selbst die proletarische Revolution hervorbringen würde. Lenin wusste, dass nichts dergleichen geschah und schuf daher eine Verschwörerorganisation, die im wirtschaftlich rückständigsten Land Europas den Sozialismus mit Gewalt einführen wollte, was Marx als schrecklichen Unsinn gebrandmarkt hätte. Aber in einer Hinsicht war Lenin eben doch ein Schüler von Marx, nämlich in seinem Glauben, eine vollkommene Gesellschaft schaffen zu können. Und das Ergebnis war denn auch danach. Und noch in einem anderen Punkt war Lenin ein echter Marxist, nämlich in seinem Glauben an das Proletariat. Freilich war dieser Glaube bei Lenin ganz abstrakt und unecht. In Wahrheit glaubte Lenin ja gar nicht an die Massenbewegung des Proletariats, sondern an seine kleine aus Intellektuellen bestehende bolschewistische Verschwörerorganisation. Aber er konnte sich doch nicht entschließen, dem Proletariat die Rolle zu bestreiten, die Marx ihm zugewiesen hatte. Welche Rolle? Nun, genau die Rolle, die der Christ dem Heiland zuschreibt, die Rolle des Armen und Leidenden, der alles Leid und alles Unrecht der Welt ertragen muss und dennoch zum Erlöser der Welt wird. Und hier greifen sie nun mit Händen den Zusammenhang zwischen den beiden Hauptstücken des Marxismus. Zwischen dem Glauben an das kommende, irdische Paradies des Sozialismus und dem Glauben an die befreiende Rolle der proletarischen Revolution. Um sein Reich der übermenschlichen Vollkommenheit zu verwirklichen, braucht Marx ein absolutes Gegenstück, ein Menschentum, das aller menschlichen Güter beraubt ist und seine Menschlichkeit nur wiedergewinnen kann, indem es alles Unmenschliche, alles Ungerechte, alles Unfreie bis in die Wurzel beseitigt. Damit das Proletariat die absolute Revolution vollbringen kann, muss es sich erst in absoluter Entmenschlichung, in absolutem Elend befinden. Die höchste Vollkommenheit erwächst nur aus der höchsten Entwürdigung. Das Proletariat ist bei Marx das Gegenbild seines bis zum Wahne gesteigerten humanistischen Ideals. Und es bedarf jetzt kaum mehr einer nochmaligen Betonung dessen, dass beide Pole dieses Beweisgangs gleich unwirklich, gleich fantastisch sind. So wenig es auf Erden jenes Reich der völligen Freiheit, Gerechtigkeit und menschlichen Selbstverwirklichung geben kann, das Marx Vorstellung von der Zukunft ausmacht, so wenig gibt es und hat es jemals als Typus gegeben, jenen ausschließlich aus Leiden und Wunden bestehenden, aller Menschlichkeit entkleideten Lazarus, den sich Marx unter dem Proletariat vorstellt. Bei aller Schärfe seiner wissenschaftlichen Beweisgänge war Marx letzten Endes ein exaltierter Kopf, ein prophetisches Temperament und seine ganze Lehre muss als Versuch eines Nachweises verstanden werden, dass die letzten religiösen Ideale durch den Lauf der Geschichte selbst in naher Zukunft der Verwirklichung entgegensehen.
Sie hörten Mensch und Gesellschaft bei Karl Marx von Franz Borkenau.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. in Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit, die besten Hirne der Gegenwart.
Und nun Siegfried Landshut mit seinem Referat zu Karl Marx und die Gegenwart. Mit Gegenwart ist das Jahr 1968 gemeint, in dem wir Landshuts Vortrag aufgezeichnet haben. 1968 war zugleich sein Todesjahr. Geboren wurde er 1897. Von 1925 bis 1927 hatte er am Institut für Auswärtige Politik in Hamburg gearbeitet und danach als Assistent am volkswirtschaftlichen Seminar der dortigen Universität. Nach 1933 lebte er in Palästina und Ägypten. Nach seiner Rückkehr wirkte Landshut als Professor für politische Soziologie und Wissenschaft an der Uni in Hamburg.
Für die östliche Welt der kommunistischen Länder scheint die Teilnahme am Gedächtnis von Marx ganz selbstverständlich und problemlos zu sein. In jedem dieser Länder ist eine bestimmte Variante der Lehre, keineswegs die gleiche überall, so wie sie von dazu beamteten Chefideologen festgelegt wurde, zu einem integralen Teil der Staatsverfassung geworden. Eine neue Einsicht in die Gedanken von Marx, ein neuer Aspekt, wäre also eine gefährliche, eine staatsgefährdende Sache und ist daher überall als Revisionismus verpönt, in Acht und Bann getan. Das einmal vom Chefideologen dekretierte Marx-Verständnis wird als Teil der Verfassung durch Polizei und Gerichte gesichert. Indem also das Gedächtnis von Marx gefeiert wird, wird die Staatsverfassung gefeiert. Sehr anders ist es um das Verhältnis der westlichen Welt zu Marx bestellt. Und die Annahme wäre nicht fernliegend, dass dort nur wenig Interesse an einem Marx-Jubiläum vorhanden sein könne. Wenn es auch richtig ist, dass gerade die westliche Welt und die in ihr aus tiefen historischen Wurzeln hervorgegangene Industriegesellschaft für Marx das eigentliche Objekt der Anschauung und Erfahrung bildete und nicht die Welt der östlichen Länder, so hat sich diese Welt seit dem Tode von Marx 1883 doch gründlich gewandelt. Sie hat sich vor allem in den letzten 30 bis 40 Jahren so sehr verändert, dass fast alle Begriffe und Kategorien, mit denen Marx die bürgerliche Gesellschaft seiner Zeit verstand, gegenstandslos geworden sind. Selbst östliche Autoren geben zu, dass von einer zunehmenden Verelendung des Proletariats nicht mehr die Rede sein kann. Ja, der Begriff des Proletariats selbst passt nicht mehr zur heutigen Arbeiterschaft. Deren eigene Organisation, der gesicherte Lebensstandard, die sozialen Garantien geben ihnen ein Selbstbewusstsein, das sie allen unerprobten oder gar gewaltsamen Änderungen der Verhältnisse abgeneigt macht. Sie haben weitaus mehr zu verlieren als ihre Ketten, von denen sie nichts wissen. Was die marxische Arbeitswerttheorie betrifft und die darauf basierende Lehre vom Mehrwert, so sind sie von der neueren Nationalökonomie als Fossilien zurückgelassen worden. Schließlich basiert auf dieser Lehre vom Mehrwert auch die von der Akkumulation und Konzentration des Kapitals und damit die Voraussage vom sich verschärfenden Klassenkampf mit der aus ihm resultierenden, unausbleiblichen Revolution. Und letzten Endes ist auch das Privateigentum an den Produktionsmitteln, dessen Beseitigung doch von Marx als das A und O der Lösung aller Widersprüche gefordert wurde, heute für die Höhe des Lohns und für den Mechanismus des Marktes völlig bedeutungslos. Alle diese Schlüsselbegriffe der marxischen Lehre, vom naturnotwendigen Untergang der kapitalistischen Produktionsweise und der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft, finden in den gegenwärtigen Verhältnissen keinen Anhalt mehr. So sollte man glauben, dass Marx für die heutige gesellschaftliche Welt nur noch von musealer Bedeutung ist und vom Westen aus kein Grund bestehen kann, seiner als eines lebendigen Geistes der Gegenwart zu gedenken. Macht man sich aber frei von dem längst totgelaufenen Vorurteil, dass das Schwergewicht bei Marx in seinen ökonomischen Kategorien zu finden sei, und wählt man die leitenden Motive des marxischen Denkens, wie er sie selbst in den Überlegungen der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts offen ausgesprochen hat, zum eigentlichen Leitfaden eines unvoreingenommenen Verständnisses, dann drängt sich ein Begriff in den Vordergrund, der für die damals sich herausbildende bürgerliche Gesellschaft von ebenso zentraler Bedeutung ist wie für die gegenwärtige. Der Begriff der Selbstentfremdung des Menschen. Mit diesem Begriff hat Marx eine fundamentale Perversität der modernen Gesellschaft gekennzeichnet. Eine Perversität, die unabhängig von jedem Klassenstandpunkt sich in unseren Tagen immer stärker intensiviert und sich als Wurzelübel einer Gesellschaft herausstellt, die ganz und gar auf uferlose Produktion und Konsumtion eingestellt ist. Und so wie Marx im Anfang von »Die heilige Familie« sagt, die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. Den Klassengegensatz in dieser Hinsicht also als irrelevant bezeichnet, so besteht auch kein Unterschied zwischen sozialistischer Gesellschaft und freier Marktwirtschaft. Beide sind ja aus der gleichen Wurzel hervorgegangen und beide haben die Gehäuse der Selbstentfremdung ausgebildet. Verwaltungen, Großbetriebe, eine unabsehbare Hierarchie von Behörden, Labyrinthe von Gesetzen und Verordnungen, die Verlorenheit des Einzelnen im Ozean der Massen und seine Reduktion zu 0815. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieser Begriff der Selbstentfremdung in den kommunistischen Ländern nur mit dem größten Missbehagen aufgenommen wurde, nachdem nun schon einmal die Marx-Forschung im Westen sich immer mehr an ihm orientierte. Seitdem Marx in der Mitte der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts diesen der Hegelschen Phänomenologie des Geistes entnommenen Begriff zur Kennzeichnung einer Zeiterscheinung benutzte, ist dies Phänomen nicht nur, wie die meisten anderen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, allmählich verschwunden, sondern hat sich im Gegenteil aufs Äußerste intensiviert. Es ist das eigentlich revoltierende Phänomen des modernen Lebens, gegen das alle Demonstrationen und aller Krawall ohnmächtig sind und nur an den Lärm erinnern, mit dem die Eingeborenen in Zentralafrika eine Mondfinsternis zu verscheuchen suchen. In seinen Erörterungen zum Begriff der Selbstentfremdung geht Marx von der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmenden Arbeitsteilung aus. Hier bei der Arbeitsteilung als dem Ursprung aller Selbstentfremdung beschreibt uns Marx nichts anderes, als was schon Adam Smith 1776 dargestellt hatte. Ist ein gewisser Grad der Differenziertheit dieser Arbeitsteilung erreicht, insbesondere durch Einführung der Maschine, dann beginnt sich die Gesellschaft rasch einem Zustand zu nähern, der inzwischen längst überschritten wurde, in dem niemand mehr das herstellt, wessen er zum Leben bedarf. Nur durch eine unendliche Kette von Tauschakten, durch die alles mit allem sich vermittelt, können dem Einzelnen die benötigten Lebensmittel und dies im weitesten Sinne zukommen. Welches der Gegenstand seiner Tätigkeit ist, womit sich jemand beschäftigt, ist vom Markt her gesehen unerheblich. Es fragt sich nur, ob er sich zu einem tauglichen Glied in der Kette der Tauschakte machen kann. Denn was an endlosen Vermittlungen auf einem universellen Markt vor sich geht, das liegt jenseits der Handlungs- und Wirkungsfähigkeit eines Menschen. Das ereignet sich in einer dem persönlichen Menschen, seinen Erlebnissen und Empfindungen, seinem Interesse und seinen Bestrebungen gänzlich fremden, aus anonymen Antrieben in Bewegung gehaltenen Welt.
Das war der erste Teil des Manuskripts von Professor Siegfried Landshut zu Karl Marx und die Gegenwart aus dem Jahr 1968. Morgen im Hörsaal der zweite Teil und Scheidewege der deutschen Geschichte, die doppelte Staatsgründung von 1949 von Dietrich Staritz.